Hi, ich bin Elie Chevillet. Herzlich willkommen bei Queer Voices, der Podcast, der queere Stimmen lauter macht. Heute darf ich Lynn empfangen. Lynn ist intergeschlechtlich. Geboren mit Penis, Vagina, Hoden, Eierstock und Gebärmutter, war Lynn ein gesundes Kind. Doch ÄrztInnen entschieden früh, dass dieser Körper korrigiert werden müsse. Es folgten 7 Operationen. Ohne medizinische Notwendigkeit wurden Gonaden entfernt, ein Penis amputiert und Hormone verabreicht. Lange wusste Lynn nicht, was überhaupt los war. Mit 21 erfuhr Lynn in der Therapie von der eigenen Intergeschlechtlichkeit. Was Lynn erlebt hat, ist kein Einzelfall. Es ist Teil systemischer sexualisierter Gewalt gegen Intermenschen. Ein medizinisches System, das aus Angst, Normdenken und wirtschaftlichen Interessen heraus Körper verstümmelt, statt sie zu schützen. Mittlerweile ist Lynn seit fast 10 Jahren aktivistisch unterwegs. 2017 wurde Lynn im Zuge der Debatte um den 3. Geschlechtseintrag bundesweit sichtbar. Danach folgte ein medialer Marathon. Beim Interstammtisch entstand zum ersten Mal ein Zugehörigkeitsgefühl. Heute unterstützt Lynn andere Interpersonen und klärt Angehörige in Vereinen auf. Lynn ist außerdem Frontperson einer Death Metal Band. Metal ist für Lynn kein Zufall. Es ist ein Raum, der Wut, Schmerz und Lebenskraft halten kann. In dieser Folge geht es um Operationserfahrungen, sexualisierte Gewalt und Traumata. Hi Lynn.
Hi.
Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin einfach gespannt, was passiert.
Magst du dich zu Beginn vorstellen, deine Pronomen teilen und erzählen, wie du dich identifizierst?
Ja, ich bin Lynn, ich bin Elektroingenieur. Vielleicht sagt man das einfach gleich vorneweg. Ich identifiziere mich als intergeschlechtliche Person offensichtlich, und das ist jetzt ein bisschen heikel mit der Geschlechtsidentität und dem körperlichen Geschlecht, weil das Leute als zwei unterschiedliche Dinge sehen. Für mich ist das Wort non-binär nicht, also sicherlich im technischen Sinne zutreffend, aber als Wort unfassbar ungeeignet, wie ich finde. Deswegen bezeichne ich mich gerne einfach auch als Inter, als Geschlechtsidentität, was dann auch, also was viele nicht verstehen oder dann auch für manche irritierend ist. Aber das ist so meine Geschlechtsidentität, also eigentlich non-binär dazwischen. Ich bezeichne mich auch gerne als Cis-Twitter. Das sehen auch nicht alle immer gerne. Also mit dem Twitter, das empfinden manche Intermenschen als Beleidigung oder für manche ist das ein Schimpfwort. Ich mache das mehr so. Ich hole mir meine Power zurück und claime dieses Wort. Und ich meine, es gibt keinen passenderen Begriff, weil das halt alle verstehen. Ich kann denen sonst was von Inter erzählen, keiner peilt diesen Begriff. Und dann sage ich halt, ich bin Twitter und dann, ah, ja, jetzt check ich's. Ich sage, okay, dann ist das wohl das Wort, was Leute verstehen. Deswegen nehme ich das so. Pronomen, ich werde oft jetzt mittlerweile männlich gelesen, dann ist mir das auch recht. Ich glaube, mir ist alles recht außer weiblich. Ich bin Elektroingenieur und kein Sprachwissenschaftler. Für mich ist das eine unglaubliche Arbeit, Leuten irgendein künstliches Pronomen beizubringen. Und das lehne ich einfach grundsätzlich ab. Am besten funktioniert für mich tatsächlich, also im Arbeitskontext auf jeden Fall ein männliches Pronomen. Das geht dann schon, obwohl ich auch immer ein bisschen zusammenzucke. Also richtig passend tut es halt dann auch nicht. Aber dann der Vorname als anstatt Pronomen, das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Aber wie gesagt, alles nur nicht weiblich, weil weiblich bin ich ja zugewiesen worden. Und da habe ich irgendwie, das habe ich genug gehabt in meinem Leben, das reicht.
Lynn, du hast als Kind in Hessen gewohnt. Wie war es für dich, dort aufzuwachsen?
Ja, schwierig. Also sehr schwierig. Aus verschiedenen Gründen, vor allem auch aufgrund der andauernden Untersuchungen, denen ich ausgesetzt war. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwas Bundeslandspezifisches oder Ortsspezifisches. Das wird in Deutschland weit wird so damit umgegangen, mit Intergeschlechtlichkeit, dass man halt so sehr hochfrequente und sehr schwierige Untersuchungen einfach durchführt, ob sie einen Sinn ergeben für das Kindheitswohl oder nicht.
Wir werden später noch mehr über diese OPs sagen. Was bedeutet es für dich, queer zu sein?
Für mich ist das schon auch so, die Identität als nicht in die Norm so reinzupassen und halt anders zu sein. Und auch, ich bin ja auch so hinoperiert worden, also es war ja die Idee, mich weiblich zu machen. Und ich bin ja dann auch in so einer lesbischen Community im Prinzip groß geworden. Das klingt so schräg, aber im Prinzip war es so, ne? Und da bin ich irgendwann rausgefallen, das war für mich sehr schmerzhaft. Und natürlich war da auch meine Intergeschlechtlichkeit überhaupt kein Thema, ne? Und deswegen habe ich mich da immer schon auch als queer, auch im Sinne von eben, also sexuelle Identifizierung, was ja jetzt, wenn man ganz genau hinkommt, ja, hinter Menschen ganz kompliziert ist, weil das dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Mit Hetero ja, und Homo und so, das ist dann, ist halt um eine Dimension erweitert und das spiegelt sich halt da nicht wieder. Und deswegen finde ich eigentlich den Begriff queer schön, weil er halt so allumfassend ist ein bisschen, weil da irgendwie alle so unter diesen großen bunten Regenschirm drunter können, die halt genau nicht in diese ganz starren Definitionen reinpassen. Und deswegen finde ich das einen ganz schönen Begriff.
Wann hast du entdeckt, dass du queer bist?
Ich dachte ja, also ich bin ja erst mit 21 aufgeklärt worden, dass ich inter bin. Bis dahin habe ich ja geglaubt, dass ich auf jeden Fall ein Mädchen bin. Und ich habe auch, obwohl ich das auch immer nicht gefühlt habe, also das ist einfach beides gleichzeitig wahr. Und das heißt, ich habe das daran festgemacht, dass ich mich irgendwann halt in eine Mitschülerin verliebt habe. Und das habe ich ziemlich früh, also ich meine, wie das halt so ist mit Kindern. Ich weiß gar nicht, ob das, wie das bei anderen Kindern ist. Zumindest war das bei mir so, dass ich so mit 9 oder 10 Jahren so einen Crush hatte. Das hatte auch jetzt noch nichts Sexuelles oder so. Man hat einfach nur so ein völlig absurdes und überhaupt mit nichts zu rechtfertigenden Schwarm einfach für eine andere Person zu haben, ne? Die jetzt auch das gleiche Geschlecht hat. Und da ist mir irgendwie klar geworden, oh, ist das richtig? Ne? Das war schon diese Idee, dass das vielleicht gar nicht so okay ist oder vielleicht nicht so norm, vielleicht, weil ich habe ja auch mit Freundinnen, die hatten dann irgendwie mehr sowas mit Jungs und ich war nur so, bei Jungs spüre ich halt nichts, das ist einfach nicht, da passiert nichts und das hat sich dann weiter ausgebaut, auch in die sexuelle Richtung dann mit dem Alter oder mit dem Älterwerden und dann war das für mich schon sehr, sehr klar, daher kam das dann. Ne?
Hast du es damals Menschen erzählt?
Ja, das war, glaube ich, auch ein Fehler, weil ich gleich zu meiner besten Freundin hingerannt bin und von diesem unfassbaren Glück erzählen wollte. Da habe ich erst überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass das eigentlich schwierig ist, weil sie dann so drauf reagiert hat mit, was, nee, das ist falsch. Und da ist auch dieser Begriff, also lesbisch sein zum Beispiel, als erstes gefallen. Und ich habe das sofort mit, oh, das ist falsch. Und ich musste das sofort wegpacken, natürlich irgendwie. Und ich habe mich ja sowieso schon so alienated gefühlt. Das war dann einfach ein weiteres in den Giftschrank, was da hinwandern musste.
Hast du auch mit deinen Eltern darüber geredet?
Ja, sehr viel später erst. Da war ich eigentlich schon mit so der ersten Frau auch zusammen oder jungen Erwachsenen. Und da hatte ich so das Gefühl, jetzt bin ich mit jemandem zusammen, das kann ich jetzt nicht mehr weiter verstecken, wenn es nicht eh schon klar gewesen wäre. Und es gibt auch so eine ganz berühmte Szene, die so auch sehr tief blicken lässt irgendwie, weil meine Eltern wussten ja um meine Intergeschlechtlichkeit, nur ich wusste es halt nicht. Und das ist auch okay in dem Sinne, also es ist nicht okay, aber es ist verständlich oder nachvollziehbar, weil die Ärzte gesagt haben, erzählen Sie bitte nichts Ihrem Kind, um die Entwicklung nicht zu stören. Deswegen haben die nichts gesagt. Und als ich dann ankam, freudespringend, und ich hatte eigentlich ziemlich Angst vor diesem Gespräch, weil in der Zwischenzeit, das war so mit 17, glaube ich, hatte ich auch sehr viele lesbische Freundinnen, wo ich auch erlebt habe, dass die aus der Familie rausgeschmissen wurden, dass die zum Teil vor die Tür gesetzt wurden und. Und ich hatte nicht so richtig gutes Gefühl dafür, was jetzt eine angemessene Reaktion meiner Eltern jetzt wäre, ja. Und als ich das denen dann erzählt habe und eröffnet habe, erstmal meiner Mutter, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht erstmal so the safe place, war sie aber relativ unbeeindruckt. Okay, vielleicht hat man mir einfach auch vieles schon angesehen. weil ich halt so gar nicht mädchenhaft war. Vielleicht hat sie schon gedacht, naja gut, ist halt so ein Butch-like-Character, keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, ah ja, ja klar, wusste sie irgendwie schon. Und was sie dann noch gesagt hat, und das hat mich dann schon sehr schwer irritiert, ist, dass sie gemeint hat, naja, da gibt's ja immer so einen eher weiblichen und so einen männlichen und du bist halt der männliche Part. Und das hat mich tief verstört, weil das ist ja, ich durfte ja alles sein, nur nicht männlich. Ja, dieser Aspekt wurde ja regelrecht aus mir rausgeschnitten und über viele Jahre, das muss man sich halt vorstellen, dass da halt ein großer Betonsarg drüber lag, über dieser Seite von mir oder dieser energetischen Qualität, sag ich mal. Ja, und als sie das so nonchalant einfach in den Raum geworfen hat, das war für mich sehr schlimm eigentlich, weil es sehr viel Ängste ausgelöst hat. Wie ich bin der männliche Teil. Ich habe doch versucht, jetzt die ganze Zeit ein Mädchen zu sein. Jetzt bin ich immer noch kein Mädchen. Was soll ich denn noch tun? Und blablabla. Das war für mich dann, war nicht so, ja. Ich war auch erleichtert, weil es kein Problem war. Und mein Vater hat einfach auch total easy drauf reagiert. Dem war das eigentlich. Das klingt vielleicht jetzt auch nicht so positiv, aber es war ihm egal. Und das war, also mehr wollte ich gar nicht, ja. Da war ich schon zufrieden mit.
Bist du auch mit Geschwistern aufgewachsen?
Ja, ich habe eine kleinere Schwester, wir sind 6 Jahre auseinander. Ich liebe meine Schwester sehr und wir sind aber auch in eine schwierige Situation einfach reingekommen und ich kam nicht umhin, mich zu vergleichen und da ist endlich so ein richtiges Mädchen. Und das war schon sehr schnell klar, dass, obwohl ich 6 Jahre Vorsprung hatte, ich diese Art von Mädchensein niemals hatte und niemals dahin komme und das war für mich so ein bisschen so ein Uphill-Battle, was ich nicht gewinnen konnte und das habe ich auch in die Beziehung mit reingetragen. Ist ja klar, es wurde auch nicht besonders gut moderiert, wie auch, wenn es heißt, ihr sollt nicht drüber reden. Also das war einfach schon, ist auch so eine scheiß Anweisung der Ärzte. Ich glaube, die ihr eigenes Tun so ein bisschen auch dadurch in gewisser Weise auch mit vertuschen natürlich, weil es überhaupt keine Sprache dann dafür gibt. Und ja, das hat sich halt, wie gesagt, in unserer Beziehung dann auch so ein bisschen Ausdruck gefunden. Aber wir haben mittlerweile einen sehr guten Kontakt und wir haben sehr viel daran gearbeitet, genau diese Aspekte aufzuarbeiten. Und das ist total schön. Meine Schwester hat eine kleine Tochter und ich bin jetzt der Tonkel. Ich muss nicht Tante oder Onkel sein, ich bin Tonkel. Und das finde ich voll, voll süß, dass die Kleine so auf mich reagiert und Tonkelin und so und das ist halt so tief drin, das ist auch sehr heilsam irgendwie, es macht mich einfach glücklich, das zu sehen. Da auch von meiner Schwester so gesehen zu werden, das erfüllt mich mit tiefem Glück und ich wünsche sehr, dass ich ihr das auch mit gleicher Münze auch zeigen kann, ja.
Bist du mit queeren Role Models aufgewachsen?
Interessant. Ich habe mich dem Thema sehr verschüchtert genähert. Ich glaube, es gab einen Film, wo eine Schauspielerin drin war und mit Harrison Ford war der, glaube ich. Und die Schauspielerin war gerade frisch mit, da gibt es ja diese eine amerikanische Talkmasterin, ich kann leider den Namen nicht, die ist gerade zusammengekommen mit ihr und es war so ein Riesending. Die ist halt offen lesbisch, aber die Schauspielerin war nicht offen lesbisch, aber war damit halt, hatte so ein Coming Out und da war ein großer Artikel drin in irgendeiner Zeitschrift und ich kannte den Film nicht, war auch nicht mein Ding. Und das war für mich so, oh mein Gott, sowas gibt's. Und ich war natürlich gleich so wie hypnotisiert. Also ich konnte mich dieser Person gar nicht mehr entziehen. Und habe dann überall geguckt, wo ist die noch, in welchen Filmen oder ne. Und dann habe ich so aktiv wirklich angefangen zu suchen nach Geschichten, nach Filmen von queeren Menschen. Ich habe auch versucht, in meinem Umfeld queere Menschen zu finden. Ich habe dann irgendwann angefangen, Mädchenfußball zu spielen. Da musste man nicht so weit dann gucken, nicht weit suchen. Das war dann relativ nah. Aber es war dann trotzdem, also unter queeren Menschen war dann immer auch noch für mich so dieser Schritt zu sagen, hey, ich bin lesbisch oder so. Das war für mich ganz schwer. Ich habe einfach irgendwie gedacht, aber ich passe ja doch, vielleicht habe ich auch irgendwie intuitiv im Rückenmark gemerkt, ach, irgendwie, das ist noch nicht die Ende, also das ist nicht die ganze Wahrheit. Und ich glaube, das hat immer so ein bisschen mitgeschwungen, sehr verschüchtert zu sein. Und es kam ja noch dazu, dass mein Genital ja jetzt schwer verstümmelt ist und anders ist. Und es war mir immer bewusst, dass damit was ganz Bestimmtes nicht in Ordnung ist. Und das war auch eine große Hürde, mich so zu offenbaren. Dann wusste ich nicht, was ist, wenn ich mich verliebe. Und dann komme ich mit dieser Person zusammen. Und was ist dann mit dem Sex? Und das hat schon so eine Welle geschlagen für mich in meinem Kopf, dass ich da ganz, ganz achtsam und vorsichtig da rein. Das war ich meine, allen anderen war das völlig klar, dass ich queer sein muss. Aber ich dachte, ich bin total undercover und habe mich dann so im Geheimen so nach und nach den Personen so offenbart und die waren nur alle so, oh Mann, Lin, dass du das jetzt auch mal checkst. Und ich war nur so, oh Mann, das war ein bisschen scheiße. Aber das war so der Werdegang. Genau. Ja, Role Models im Sinne von natürlich alles. Alles, wo ich meine Hände drauf kriegen konnte. Ne? Filme, Musik, Musiker, alle Geschichten, die ich irgendwie in den 90ern, also Anfang der 90er, Mitte der 90er kriegen konnte zu dem Thema, war ja nicht so viel. Und ich weiß noch, das habe ich mitten in der Nacht, habe ich gesehen in irgendeinem Programm, dass es irgendeine Geschichte gab. Das war so ein Arthouse-Film über irgendeinen Dreiecksbeziehungsdrama. Und ich habe dann, weil ich ja abends, also so spät nicht mehr Fernsehen gucken durfte, habe ich irgendwie meine Mutter da reingequatscht, dass es so ein ganz guter Film sei und keine Ahnung, wir haben den dann zusammengeguckt und meine Mutter war, der war echt nicht schlecht, der Film, aber für mich, ich war eigentlich zu klein dafür, weil war auch viel sexuelle Inhalte, wie gesagt, sehr artsy und so, aber ich weiß noch, das hat halt so Stilblüten getragen, dass ich halt versuchte irgendwie diesem Thema mich in irgendeiner Weise zu nähern, ja, oder dass ich dann heimlich versucht habe, mal so eine Nachmittags-Talkshow über meine Mutter ist lesbisch Thema irgendwie mit dem Videorekorder heimlich aufzunehmen und das ist natürlich sofort aufgefallen, warum läuft da nachmittags der Videorekorder und so und das war halt, und ich habe versucht immer so Konstrukte drumherum zu bauen, damit ich ja nicht, also dass das ja nicht ans Licht kommt, was halt für alle aber irgendwie so dermaßen out in the open war. Ich hätte mir gar nicht so viel Mühe machen brauchen, aber gut.
Lin, was würdest du gerne deinem jüngeren Ich sagen?
Oh, für mich ist, glaube ich, der Key gewesen, mein Leid, mein persönliches Leid und meine Lebensmüdigkeit aufzulösen, war tatsächlich die Akzeptanz meines Körpers. Und ich wünschte, ich hätte diese Ruhe und diese Entspanntheit, diesen Frieden in das junge Lin sozusagen so rein induzieren könnte. Und ich weiß nicht, ob man das mit einem Satz könnte, weil mir wurden viele Dinge gesagt. Ich war auch sehr groß für mein Alter, als ich Kind war. Und dann wurde mir gesagt, ja, das wird später mal ein Vorteil. Faktisch war es aber in dem Moment, wo ich gelebt habe, überhaupt kein Vorteil. Und ich meine, innerhalb dieser medizinischen Untersuchungen und, hätte ich das auch nicht als Vorteil. Kannst du mir sonst was erzählen, dass es irgendwann mal nett ist, in diesem Körper zu sein? Faktisch ist gerade, ich erfahre sexualisierte medizinische Gewalt fast on daily basis und ich kann, was soll ich damit machen mit dieser Information? Deswegen, ich glaube, ich hätte mir lieber dieses Gefühl gegeben. Und was mich auch sehr beschäftigt hat, war, ob ich jemals eine Partnerperson finde, die mich auch schön findet, also so attraktiv findet. Und das hat mich sehr belastet, dass um mich herum alle möglichen angefangen haben zu knutschen und zu daten und was weiß ich, so ein bisschen ausprobieren konnten. Und ich habe mich nicht getraut. Diesen Schrecken, den mein Genital auslösen könnte, war für mich so groß, dieses Risiko, dass ich mich das nicht getraut habe. Das wäre auch eine Information, so mach dir mal da keine Sorgen. Ja, du wirst genug Menschen treffen, die das total schön finden.
Wie wichtig ist dir Queerness in deinem Umfeld?
Queerness ist mir total wichtig, obwohl ich mich in queeren Spaces nicht besonders wohlfühle, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Und ich da so meine Themen habe, meine elendigen, bin ich doch immer glücklich, wenn ich queere Menschen sehe. Also wirklich zutiefst glücklich. Ich finde einfach schön, wenn Menschen sich trauen, das zu zeigen, das zu leben. Ich fühle mich da immer zugehörig auf die eine oder andere Weise. Auch wenn ich dann in der echten Community dann wenig reinkomme, so. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ja, also ich wohne auch mit einem transmaskulinen Menschen zusammen und das ist auch total schön. Meine Partnerperson ist non-binär und also wie gesagt, ich umgebe mich schon auch mit queeren Menschen und halt natürlich mit Intermenschen irgendwie so, mit der Community. Das ist für mich total, total wertvoll, ja.
Hat das Wort Community eine Bedeutung in deinem Leben?
Es ist eine interessante Journey irgendwie von diesem, ich bin so isoliert. Die eine oder andere Person mag das auch sehr gut kennen. Ne? Ich glaube, das ist auch was, was wir alle irgendwann mal erleben, dass wir denken, oh Gott, wir sind alleine mit dem, was wir sind. Ne? Und das mag in bestimmten Orten und ne, Umgebungen auch zutreffen und das dann zu entdecken, dass man nicht alleine ist. Und ich habe halt immer gedacht, okay, ich komme irgendwie an. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin da dann irgendwann in dieser lesbischen Community irgendwie auch so halb mit halbem Hintern so irgendwie gelandet. Und das war war gut und das war schön, aber also ich habe mich immer noch wie ein Alien gefühlt. Also es war halt nicht, ich konnte halt nicht wirklich landen. Es war nicht wirklich meine Crowd, ne, nicht mein Tribe. Ja, und das fand ich sehr verstörend. Und irgendwann fand ich auch sehr traurig und habe dann irgendwie nicht abgefunden, dass ich wohl irgendwie was eigenes, alleiniges bin. Was mir im Nachhinein betrachtet viel Autonomie und Selbstverantwortung mir selbst zurückgegeben hat. Ich habe dann geguckt, okay, wenn ich was möchte, wenn ich eine Beziehung haben will, wenn ich gute Freundschaften haben möchte, wenn ich gesehen werden möchte in Beziehungen aller Art, dann muss ich selber dafür sorgen, dass ich gesehen werde. Das heißt, ich habe angefangen, Leuten zu erzählen, was ich bin, wer ich bin, was ich brauche, ne? All das sehr proaktiv zu, nicht zu erwarten, dass Leute das von sich aus mitbringen und dann darüber verletzt sein, sondern ganz im Gegenteil, das selber in die Hand nehmen, um dann gute Erfahrungen damit zu machen. Weil die Leute sind ja nicht per se, sagen die, oh nee, Lin, du, nee. Ich mag zwar gerne mit dir abhängen, aber Inter und all diese anderen Themen, go to hell. Ne? Ich habe gedacht so, okay, so sind die Leute ja nicht, ne? Die wollen ja. Und ich habe ihnen sozusagen gesagt, so, du hast kein Werkzeug dafür, ich gebe dir das Werkzeug an die Hand und ab da kannst du dieses Werkzeug benutzen. Das heißt, ich habe eine Anfangsinvestition in jeder Beziehung. Und dann habe ich aber sozusagen einen Payout. Ich will das gar nicht so finanzpolitisch irgendwie. Aber es ist ein ganz gutes Bild. Und der ist halt dann endless, dieser Payout. Ich habe halt schnell gelernt, dass es für mich eigentlich wenig Energieaufwand ist, wenn ich dann doch dann so viel davon profitiere. Das hat dazu beigetragen, keine Community zu haben. Und ich habe aber so nach einer mich gesehnt, ne? Und ich habe natürlich auch selber nicht, bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, das machen ja auch manche, dann selber eine zu gründen. Ja, dafür bin ich dann auch wieder doch vielleicht zu, also so auf mich fokussiert und so. Und vielleicht auch, weil man das nie erlebt hat, irgendwo zuzugehören, dann ist das natürlich auch schwierig, dann selber sowas in die Welt zu bringen. Ja, wenn man gar nicht weiß, wie das sein soll und wie sich das anfühlen soll. Letztendlich, als ich dann erstmalig vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht 8, 9 Jahren, dann da in diese Inter-Community reingestolpert bin, da habe ich plötzlich gemerkt, oioioi, das ist wie sich, und ich weiß nicht, was es ist. Ich meine, so viel reden muss man anscheinend nicht mit Leuten, um so ein tiefes Verständnis füreinander zu haben. Auf so einer körperlichen Ebene, ich kann das kaum beschreiben, oder energetischen Ebene, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Worte dafür. Und dann in diesen Raum einzutreten und zu merken, boah, das, und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, oh, davon reden die Leute, ne? Wenn sie davon reden von, okay, das sind meine Leute oder das sind meine, ne, ich sage ja auch gerne Tribe, weil, ne, wir sind ja nicht verwandt oder wir sind ja auch jetzt nicht per se befreundet oder so, ne, sondern das hat halt so eine andere Ebene. Und ich glaube, das ist, was vielleicht Frauen mit Frauen haben oder Männer mit Männern, egal jetzt welcher sexuellen Orientierung. Aber es gibt halt so ein Verständnis von etwas, von so einem, wahrscheinlich, wie der Körper die Welt wahrnimmt wahrscheinlich und was das dann macht in der Psyche und so, mag wahrscheinlich ähnlich sein, und dass darüber entsteht halt schon automatisch eine Verbindung und auch eine Solidarisierung, genau. Und das habe ich da erstmalig erlebt und das empfinde ich nach wie vor so, ja.
Lin, was tust du gerne?
Ich liebe Musik und mache sie am liebsten selbst. Das ist halt so mein großes Hobby, sonst lese ich halt unglaublich gerne. Ich spiele auch sehr gerne Videospiele, da bin ich auch ganz gerne dabei. Bin super gerne in der Natur, wandere sehr gerne, mache gerne Sport. Also alles, was mit so Körper spüren, das tut mir einfach unfassbar gut. Das empfinde ich auch immer sehr als Me-Time, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich finde einfach, so ein Körper spüren ist für mich so, hat so eine hohe Qualität. Und auch wenn meiner ganz schön viele Zipperchen hat, bin ich dann doch immer froh, das einfach wahrzunehmen. Ne? Ich habe ihn so lange nicht gespürt und das genieße ich jeden Tag, dass er da ist, auch wenn er weh tut.
Was und wer inspiriert dich?
Also ich könnte jetzt sagen, okay, es gibt halt irgendwelche Bands, die mich inspirieren, weil die irgendwas in mir ansprechen, was mich irgendwie aufmacht. Oder was berührt in mir, was sonst im Alltag nicht so berührt wird. Und das gibt mir Kraft, damit im Kontakt zu sein. Ich könnte gar nicht eine Person per se rauspicken, weil ich finde, Menschen sind immer so komplex. Und ich finde, Inspiration bezieht sich immer vielleicht auf so einen Moment oder auf einen bestimmten Satz, der irgendwer gesagt hat. Aber dann bleibt der Mensch ja auch irgendwie Mensch und da gibt es so viele Dimensionen dazu, die ich dann vielleicht auch blöd finde oder ne? Deswegen bin ich da schon recht früh von abgerückt, irgendwie zu sagen, boah, das sind meine Helden oder so. Ich kann dann eher so mit Geschichten, wo bestimmte Figuren sind, die mich zutiefst inspirieren. Und ich bin einfach ganz tief bewegt, könnte man sagen, von regelrecht allen Lord of the Rings Characters. Dieses durch so eine Widrigkeit zu gehen und weiterzugehen, obwohl es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Und diese Art von Geschichte, das ist irgendwie, that's totally me. Und mein Weg, mich da so durchzuarbeiten. Und deswegen kann ich mit dieser Geschichte, die natürlich eine Fantasiegeschichte ist, kann ich total viel anfangen. Ich liebe auch Star Trek The Next Generation. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil die neuen Sachen sind alle Müll in meinen Augen. Und ich bin zum Beispiel Ingenieur geworden, weil ich Geordi LaForge, also das ist eine Fernsehsendung, die durfte ich halt in den 90ern gucken als Kind. Und mein Vater mochte die auch. Und dann hat er die immer, lief halt immer um 4 im Fernsehen. Und das war halt das, was erlaubt war an Television-Time. Aber ich habe das total geliebt, dieses ganze Universum, auch diese menschlichen, philosophischen Fragen, die da mit jeder Folge verhandelt werden und wo so ein humanistischer Ansatz immer gewählt wird und versucht, okay, wie kann ich mit Aggression umgehen? Wie kann ich wehrhaft sein und trotzdem respektvoll? Und wie kann ich mit aller Art von Problemen umgehen, auch vor allem, was fremd ist, was mir als fremd begegnet? Und auf diesem Schiff gibt es einen Ingenieur, den Geordi LaForge, der ist blind. Der hat immer so ein Gerät vor den Augen. Die Leute, die das vielleicht die Show schon mal gesehen haben, wissen, von wem ich rede. Und er ist blind. Er kann die Welt nur in einer ganz bestimmten Art und Weise sehen. Also er ist unglaublich speziell. Und ich habe diesen Charakter so geliebt. Und sein bester Freund ist ein Android, eine Maschine. Und der auch herausfinden will, was es heißt, Mensch zu sein. So. Und die beiden haben so ein Miteinander. Und er hat auch, der Geordi LaForge hat nicht so viel Erfolg bei den Frauen. Das ist leider auch so ein Thema, das sich lange hinzieht und ist aber sehr brillant in dem, was er tut, natürlich. Und aber auch als Mensch einfach unfassbar nahbar und schön. Und es gibt mal so einen Moment, weil man kriegt das nicht mit, wie er die Welt wahrnimmt und dann nimmt irgendwann sein Visor ab und sie stecken es an eine Maschine, weil sie im Prinzip nur diesen Visor haben, mit dem sie sozusagen ein Bild erzeugen können von dem Ort, wo sie gerade sind. Und dann sehen sie erstmalig aus seinen Augen, wie er die Welt wahrnimmt. Und das ist so eine Thermokamera im Prinzip. Und die sind in einer fürchterlichen Situation, aber alle halten so inne und sagen, oh mein Gott, Geordi, so ist die Welt für dich? Und er meint so, ja, ich kenne sie nicht anders. Und dann war ich so, oh, das hat mich so berührt. Und ich mochte natürlich auch diesen Technikgeschwurbel da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde auch Ingenieur. Das habe ich damit entschieden. Und das ist, wäre so von Inspiration, wenn man das so sagen kann, dann ist das das jede wieder Character in Lord of the Rings und Geordi LaForge.
Wie alt warst du da?
Oh, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe das angefangen zu schauen. Da war ich, glaube ich, 8 und habe es nie aufgehört zu schauen.
Als du die Entscheidung getroffen hast, meine ich?
Ja, das war relativ 8.
Wow, okay. Bevor wir noch tiefer ins Gespräch einsteigen, möchte ich kurz erklären, was Intergeschlechtlichkeit bedeutet. Intermenschen werden mit körperlichen Geschlechtsmerkmalen geboren, die nicht eindeutig in die medizinischen Kategorien männlich oder weiblich passen. Das kann Chromosomen, Hormone, innere oder äußere Geschlechtsmerkmale betreffen oder eine Kombination davon. Intersein ist keine Krankheit. Es ist eine natürliche Variation menschlicher Körper. Je nach Definition leben in Deutschland schätzungsweise bis zu 1,4 Millionen Intermenschen. Trotzdem sind ihre Realitäten oft unsichtbar. Und viele Interkinder werden noch immer medizinisch angepasst, obwohl sie gesund sind. Lynn, als Interbaby war dein Körper nicht das Problem? Das Problem waren die Strukturen um dich herum. Wann hast du verstanden, dass nicht dein Körper falsch war, sondern das System?
Gute Frage, weil ich würde sagen, so richtig kapiert habe ich das mit natürlich oder verbalisieren konnte ich das dann, als ich das auch wirklich gecheckt habe. Ich bin Inter, was ist hier, was geht hier falsch, warum ist das so, was ist hier überhaupt mit mir passiert? Das ist ja nach einer langen, vieljährigen Therapie, Traumatherapie, ist mir das erst so dann auch von meiner Therapeutin sehr sensibel, oder ich hatte mehrere Therapeuten tatsächlich, sehr sensibel mich so hingeführt zu diesem Punkt, wo sie mir das sagen konnten, ohne dass ich mich gleich aus dem Fenster stürze. Und ab da, würde ich sagen, habe ich bewusst die Systematik dahinter verstanden. Und dann in den weiteren Jahren ist mir das immer klarer und deutlicher geworden und ich habe Worte dafür gefunden. Wahrgenommen habe ich das aber schon sehr, sehr viel früher. Also ich muss sagen, dass ich mich schon sehr früh tendiert habe, mich dagegen zu wehren, weil sich das falsch angefühlt hat. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht um mich geht. Also das war irgendwie sehr merkwürdig, weil mir wurde immer gesagt, ich bin krank und man muss da was machen. Dann bin ich nach Hause gekommen und mir wurde von meinen Eltern gesagt, ich sei nicht krank. Dann sind wir wieder zum Arzt gegangen. Da wurde mit mir so gut wie nicht gesprochen. Also ich habe Kommandos bekommen, mich auszuziehen. Und dann war ich da auf so eine Liege festgeschnallt und so und nackt. Und dann haben die mich da befummelt. Untersucht würden die wahrscheinlich sagen, ich finde, das ist eine sexualisierte Gewalt, die auch noch ritualisiert ist und systematisch durch den medizinischen Apparat. Und das war mir damals, habe ich das schon wahrgenommen, ja, weil ich meine, mit mir wurde ja nicht direkt gesprochen. Immer wenn ich rebelliert habe gegen die Strukturen, weil ich wusste, okay, das hat mit diesem System Klinik zu tun und wenn ich da nicht hingehe, dann habe ich dieses Problem nicht. Das ist ja einfach auch so eine einfache Logik, dass es ja nicht was ist, was mir jetzt ständig und überall dauernd irgendwie passiert, sondern immer wenn ich zu Ärzten gehe und es irgendwie sich auch nicht drüber einig sind, ob ich jetzt krank bin oder nicht. Und das ist schon eine sehr weirde Situation. Und da ist mir das klar geworden, oder ich habe es auf jeden Fall wahrgenommen, dass es schon eine gewisse Systematik hat. Ja.
Wie alt warst du, als es sich schon alles so falsch angefühlt hat?
Ja, diese systematischen Untersuchungen, die fingen so an mit 8, 9 irgendwie so. Und da dachte ich noch erst so, ah ja, irgendwie ist ja alles cool. Ich hatte dann noch eine Leistenbruch-OP, was ja auch jetzt nicht so eine typische Mädchen-OP ist. Also es werden vor allem Jungs, ich glaube, ich weiß nicht, ob Mädchen auch Leistenbrüche kriegen können, aber wahrscheinlich auch, aber es ist so, so unfassbar selten. Aber Jungs kriegen das sehr regelmäßig, das ist sehr typisch und ich habe das bekommen und da ist mir klar geworden, dass irgendwas nicht stimmt und dann dachte ich erst so, naja gut, okay, vielleicht bin ich irgendwie besonders. Dann habe ich irgendwie gemerkt, dass alle anderen Kinder nicht dauernd zum Arzt müssen. Dann habe ich gesagt, ach ja, vielleicht bin ich wirklich besonders. Was jetzt erstmal, wo ich versucht habe, ein bisschen so einen Wert rauszuziehen und irgendwann hat das aber nicht mehr funktioniert. Und ich war da bestimmt nur, ja, ich glaube, das ging ziemlich schnell nach den ersten 3, 4 Untersuchungen, weil die sehr unangenehm waren. Also das ist halt einfach sehr, sehr unangenehm, weil deine Privatsphäre wird halt nicht respektiert. Also ich meine, jeder, der schon mal bei einem Arzt war und sich untenrum mal untersuchen hat lassen, merkt schnell, dass da eine Privatsphäre nötig ist und dass diese Linie oder da die Grenze zu überschreiten sehr, sehr dünn ist. Man fühlt sich sehr ausgeliefert und. Und wenn dann die Ärztepersonal, weil die das jeden Tag tun und auch sehr technisch interessiert sind, da nicht drauf Acht geben, dann merkt man das. Ja, ich kenne viele Menschen, die das gemerkt haben und die dann wahrscheinlich den Arzt wechseln oder sagen, naja, das ist halt so, das muss ich nur einmal im Jahr eine Vorsorgeuntersuchung machen und dann bin ich wieder raus. Das halte ich halt aus. Das habe ich aber als Kind, war das ja noch in dem Sinne noch viel intensiver, weil man halt sich nackt ausziehen muss, mehr wird halt mit einem nicht gesprochen und dann wird man erstmal vermessen, die Körpergröße, dann wird einem die Brust angefasst. Also die Brustdrüsen und so werden dann, da wird da erstmal rumgetatscht. Dann wurden die Haare auf der Brust gezählt, no shit. Dann musste ich mich auf eine Liege legen, Beine breit und so. Und dann wurden aus irgendeinem Grund, plötzlich waren 20, 30 Leute mit weißen Kitteln in diesem Raum und haben mir zwischen die Beine gegriffen. Und auch mit dem Finger wirklich penetrativ. Und das frage ich mich, warum da 30 Leute mir mit dem Finger da rein müssen. Wenn man sagt, es ist eine Untersuchung und es wäre um mich gegangen, dann hätte man sagen müssen, okay, wir müssen das untersuchen. Dann weiß ich aber nicht, was der Finger da soll. Also was untersucht der Finger? Vermisst der was? Hat der eine Metrik der Finger? Ich glaube nicht. Hat der einen Temperatursensor? Hat der irgendeine Art von Sensorik außer einen Tastsinn? Ich glaube nicht. Und warum das dann gleich 30 Leute machen müssen, ist halt die Frage. Und das ging halt relativ früh los. Und ich habe dann natürlich immer meine Eltern an und die waren auch nur so, ja, das ist halt die Untersuchung, was wollen wir hier machen? Ne? Die haben sich dann auch beschwert, aber es war für die Ärzte völlig indiskutabel. Am Ende war es so, dass es nach meinem Wohl nicht ging. Und das war mir nach dieser ersten Untersuchung sofort klar, dass das hier ist 0,0 um mich ging. Mir hat das ja höllisch wehgetan, wie das wahrscheinlich jedem Kind wehgetan hätte. Und ja, ich war halt für die eine gute, coole Laborratte und die haben halt Forschung an mir betrieben. Die wollten so viele Wissenschaftler, auch Studenten und Ärzte daran teilhaben lassen. Die haben Forschungsarbeiten geschrieben, die haben Videomaterial, Bilder aufgenommen. Ich wurde in Hörsälen operiert und. Das war alles nicht für mich. Ja, ich hatte Schmerzen, ja, ich habe die Hormone nicht vertragen. Ich kann selber keine Hormone produzieren aufgrund der Operation, weil sie mir das schon rausgenommen hatten. Und ich habe mich immer beschwert und die haben mir immer gesagt, dass da, also ich habe mich da nicht zu beschweren, wäre ja nichts. Ne? Das war auch ziemlich kurios irgendwie, weil die müssen ja, also der Prozess ist, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen aushole, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Detail, ist bei Interkindern und das ist eine große Gewalt. Also die Eltern unterschätzen, die Menschen unterschätzen es grundsätzlich, aber für die Kinder ist das halt richtig brutal. Auch für die Eltern übrigens. Und zwar muss das Kind ja irgendwann in die Pubertät. Wenn es aber keine eigenen Hormonproduzenten mehr hat, dann kann es das ja nicht selber tun. Das heißt, manchmal sind die Ärzte so scheiße, dreist und tun so, als würden das die Eltern jetzt entscheiden. Und die tun dann auch so, als würden die Eltern entscheiden, in welche Geschlechtsrichtung das geht. Die Eltern entscheiden in der Regel nichts, weil im Prinzip sagen die immer, wir machen immer Mädchen, weil es immer leichter ist, ein Loch zu graben, als einen Pfahl aufzubauen. Das ist tatsächlich ein Zitat, das ist eine regelrechte Richtlinie. Das heißt, da werden immer nur Mädchen produziert, natürlich kriegen die irgendwann Östrogene, weil das ist das Hormon, was da dazu passt. Man guckt nicht, was braucht der Körper und so. Das heißt, die Eltern sind mit einer Entscheidung konfrontiert. Ich sag mal auch also nicht keiner echten Entscheidung, weil letztendlich die Ärzte das ja die dahin quatschen. Die Mehrheit wird das im Prinzip als Entscheidung suggeriert und dann wird das einfach gemacht. Und eine Entscheidung, wann das Kind, das eigene Kind in die Pubertät geht, ja, und wie und in welche Richtung, das sollte kein Mensch entscheiden müssen. Also wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann ja gut, dann ist es halt so. Aber ich finde, das ist so systematisch verbockt, ja, dass man Gonaden entfernt, die man hätte nicht entfernen müssen. Es gibt keine Studien dazu, dass das irgendwann mal problematisch wird. Ja, man bräuchte vielleicht ein Screening, damit, falls sich was entartet, dass man das halt rechtzeitig erkennt. Gut, müssen andere auch machen. Ja, nur weil Frauen ab irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben Brustkrebs kriegen, entfernt man ja nicht den Mädchen alle die Brustdrüsen. Muss man ja auch sagen. Und da ist die Krebsrate ziemlich hoch, habe ich gelesen. Und das macht man auch nicht. Ja, ich hätte ein 5%iges Krebsrisiko gehabt. Und das war schon Anlass genug, mir alle Hormonproduzenten zu entfernen. Was einfach total scheiße ist. Das heißt, diese Pubertät wird dann initialisiert und was dann halt auch irgendwie so ein Marker ist für die, die gucken sich die Hormonspiegel an, ob das Medikament irgendwie verarbeitet wird, wie ich mich fühle. Und man weiß, man fühlt sich ja scheiße in der Pubertät, also die meisten. Auch ich habe mich scheiße gefühlt, also für die war das dann so, ja, hat das jetzt mit irgendwas zu tun oder ist es einfach nur Pubertät? Weißt du, und was willst du rannehmen an Markern, ja? Und dann haben die halt geguckt, wie dieses Knochenwachstum ist. Also die Hände werden dann geguckt, ob die Knochen sich schließen. Und es wird geguckt, wie man wächst. Und ich hatte so eine weirde Wachstumskurve, eher so jungenhafte Wachstumskurve. War ziemlich groß auch schon und ich bin auch so geschossen. Also Jungs bleiben ja meistens sehr klein und dann schießen die plötzlich so hoch. Ich habe relativ früh angefangen zu wachsen und bin dann aber größer geworden als so Standardmädchen werden. Meine Eltern sind beide sehr groß. Ich weiß überhaupt nicht, was diese Diskussion war. Auf jeden Fall war ich zu groß. Und allein diese Debatte, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dann hat man mir hochdosiertes Östrogen gegeben, was man sich jetzt so vorstellen muss, dass ich dreimal am Tag, morgens, mittags, abends so eine Handvoll, ich weiß nicht mehr, wie viele Tabletten das waren, ich glaube 16 Östrogenpillen nehmen musste. Mir ist von den Sachen so schlecht geworden. Ich glaube, jeder, der einen sehr stark ansteigenden Östrogenspiegel hat, weiß, wovon ich rede. Wie scheiße man sich da fühlt, ja, körperlich. Und ich habe mich fürchterlich gefühlt. Ich bin einfach krank geworden. Und mein Körper, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich natürlich mit einer gewissen, ich sage immer, der Körper hat gewisse Bahnhöfe und gebaut für bestimmte Züge. Und wenn die Züge nicht kommen, dann hat er halt immer noch die Bahnhöfe. Und wenn du jetzt aber ganz andere Züge da drauf schicken willst, dann kann es halt sein, dass es halt crasht. Und das war halt bei mir so. Und da hat man aber nicht drauf geguckt. Und man wollte halt mit aller Gewalt, dass sich meine Knochen schließen. Und das ist im Prinzip in sich schon Gewalt. Ich habe eine Zeit lang diese Pillen genommen und ich habe geweint, als ich zur Apotheke musste und diese Pillen abholen musste und dass eine ganze Plastiktüte voll war mit Schachteln für irgendwie für eine Überbrückung von 3 Monaten. Und das war halt ein Riesensack mit Pillen. Und so bin ich nach Hause und ich habe wirklich gezittert, geweint. Ich musste mich auch schon gleich übergeben, als ich das nur gesehen habe. Ja, ich habe viel gebrochen in der Zeit. Also es war schrecklich. Und wir hatten wieder einen Untersuchungstermin. Wollen die ja wissen, ist ja für die Forschung auch sehr spannend für die. Ich denke, da sind auch Medikamente zum Teil ausprobiert worden wahrscheinlich. Ne? Ist ja alles Forschung. Und ich sagte halt, ich möchte diese Medikamente nicht mehr nehmen. Ich kann die nicht mehr nehmen. Ich kriege die nicht mehr runter. Ich kann die nicht schlucken. schaute sie mich an, sehr kalt, und die Ärztin sagte dann so, ob ich denn sterben möchte. Und ich war total erschrocken. Also was für eine perfide Scheiße, ja. Also die arbeiten so viel mit Angst und Manipulation und sowas habe ich ja nicht nur einmal gehört. Ja, meine Eltern wurden auch schon überredet, die Operation denen zuzustimmen, als ich da anderthalb war. Und haben gesagt, ja, wenn wir das nicht machen, dann ist ihr Kind mit 7 tot. Wollen Sie das? Welche Eltern sagen dann, ja, klar, fassen Sie mein Kind nicht an. Also das ist eine Bürde, mit denen Eltern konfrontiert sind. Und man vertraut ja den Ärzten. Man geht ja davon aus, bei dem vielen Geld, das die bekommen, bei der krassen Ausbildung, die die haben, bei der Macht, die die haben, dass die ja auch richtig was können und auch ethisch was können. Man vertraut ja das eigene Leben denen an und das der Kinder. Wenn die sowas sagen, dann hat das Gewicht. Und deswegen kann man Eltern nicht in diesen Vorwurf machen. Ja.
Du sprichst von systematisch sexualisierter Gewalt. Warum ist es dir wichtig, diese medizinischen Eingriffe so klar zu benennen?
Das ist ja bei Traumathemen grundsätzlich so, dass es immer keine Sprache gibt. Und was keine Sprache hat, was keine Wörter hat, was keine Benennung hat, existiert nicht in den Köpfen. Und dann kann auch keine Veränderung stattfinden. Je klarer man Dinge benennt, umso klarer man sagt, deswegen bin ich damit auch so explizit. Also mir tut nicht alle 3 Monate die Hormonspritze so weh an dem Ganzen. Ja, die tut auch weh, aber das ist was anderes. Sondern da ist was passiert, was übergriffig ist, was von den Krankenkassen bezahlt wird, was, wo Menschen, die Ärzte in hohen Positionen sind, dafür ausgezeichnet und bezahlt werden, dass sie das tun. Und es ist systematische sexualisierte Gewalt.
Für viele Intermenschen ist die Beziehung zu den Eltern belastet oder sogar nicht mehr vorhanden. Du betonst jedoch immer wieder die Verantwortung von der ÄrztInnen. Deinen Eltern wurde damals auf Grundlage falscher Informationen massive Angst gemacht. Magst du mehr darüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Die Eltern haben alle Verantwortung, die haben alle Macht in der Hand, auch rechtlich über ihr Kind. Es ist ja ihr Kind. Und Eltern empfinden das Kind auch so ein bisschen als ihre eigene körperliche Verlängerung. Das hat auch ein paar Implikationen. Also einmal natürlich sind sie total vulnerabel, so wie ich auch gerade schon schilderte, mit Ärzten sind Vertrauenspersonen und man vertraut darauf, dass das, was die da sagen, schon auch richtig ist und wohl überlegt und nicht irgendwelchen vielleicht kommerziellen Zielen folgt. Das muss man vielleicht kurz das Sidetrack sagen. Diese Operationen sind sehr, sehr teuer und es ist mit einer Operation nie getan. Es sind immer viele, viele Operationen. Da kann man richtig gut Geld verdienen. So, das heißt, die Eltern gehen schon mit so einem Grundvertrauen da rein, haben natürlich Angst um ihr Kind. Meistens sind das heterosexuelle Menschen, die sich über Geschlecht, Vielfalt, andere Sexualitäten noch nie Gedanken gemacht haben. Das kann man denen jetzt zum Vorwurf machen, finde ich aber müßig, weil woher sollen sie es denn wissen, wenn sie damit nicht konfrontiert sind in ihrem Umfeld? Na, wenn sie selber das Thema gar nicht haben, warum sollten sie sich damit beschäftigen? Ich finde das auch ein bisschen viel verlangt. Deswegen finde ich ja, das sollte ja in die allgemeine Bildung rein, wenn es genug Repräsentation von diesen Art von Lebensformen gibt, auch in Medien, in Geschichten, in Musik, in allem, in der Politik, in allen Feldern und es nicht als Problem dargestellt wird, sondern als einfach normaler Bestandteil unserer Gesellschaft, dann ist es auch für heterosexuelle Menschen und Eltern leicht zu sagen, ah, mein Kind ist anders, ja kein Problem, das wird schon seinen Weg finden, weil es gibt ja auch andere Arten von Sex, die man haben kann. Und mit diesem Bild, das ist aber Eltern meistens, ja, das ist dann natürlich, oh Gott, ich habe ein Kind, was kein Mädchen oder Junge ist. Das macht natürlich totale Angst. Es ist ja auch oft so, dass die Ärzte es ja selber nicht wissen. Dann kommt dieses Kind auf die Welt, dann heißt es, ah, es ist ein Mädchen. Und dann 2 Stunden später, nee, Moment, es ist doch ein Junge. Nee, jetzt müssen wir doch nochmal untersuchen. Und die Eltern werden ja nicht richtig aufgeklärt, die werden ja nicht mit abgeholt. Und die Ärzte machen dann irgendwas. Manche machen dann da auch schon eine kleine Mini-OP. Zum Teil unabgesprochen, weil sie halt diesen Handlungsspielraum haben. Ja, das ist halt für Eltern sehr schwer zu verstehen. Es sind ja auch keine Mediziner. Dann zu verstehen, was geht da vor sich? Ist mein Kind vielleicht krank? Ne, weil alle rennen wie so ein verrücktes Huhn durch die Gegend. In den medizinischen Richtlinien stand lange, dass ein eindeutiges Geschlecht hergestellt werden muss innerhalb der ersten 2 Wochen oder ersten 2 Jahre. Ich glaube, es ist ersten 2 Wochen muss man ja den Namen festlegen. Da müsste man aber schon auch wissen, was es für ein Geschlecht ist, weil wir so ein komisches System haben, wo geschlechtsneutrale Namen jetzt auch nicht so mega hoch im Kurs sind. Das muss ja immer so echte Namen sein. Also muss man den vielleicht auch ändern oder so. Ja, Und 2012 gab es ja so eine Gesetzesänderung, wo man erstmalig gesagt hat, oh ja, bei Interkindern, da lassen wir jetzt erstmal ein bisschen mehr Raum für den Namenseintrag und den Geschlechtseintrag. Der darf erstmal leer gelassen werden, damit dieser Druck nicht da ist, in den ersten zwei Wochen irgendwas zu entscheiden. Ja, also diese Idee von einer Krankheit wird halt tief in diese Eltern gepflanzt. Und die machen natürlich und die rennen. Ne? Dann wird ihnen kaum was erklärt. Die kriegen die Unterlagen nicht per se gleich mit in die Hand gedrückt. Da muss man selber als Eltern hinterher sein. An alle Eltern, die ein Interkind kriegen oder wahrscheinlich ein Kind kriegen und nicht wissen, ob es Inter ist oder nicht. Sobald da irgendwas medizinisch los ist, muss auch nicht Inter sein. So, lasst euch das alles ausdrucken und lasst euch das in die Hände geben. Alle Arztberichte, die müssen ständig Berichte schreiben. Über jeden Tag, an dem das Kind auf Station ist, wird ein Bericht geschrieben. Sich all diese Berichte aushändigen lassen. Jahre später ist es super schwer, an diese Berichte zu kommen. Also Pro-Tipp, sich immer alle Unterlagen geben lassen. Weil wenn man die nicht hat, kann man auch niemanden verklagen, wenn was schief geht. Man kann nichts belegen. Man weiß auch nicht, was gemacht wurde. So hat man einfach immer das volle Bild. Es ist für viele Intermenschen und auch Eltern von Interkindern sehr, sehr schwer, nachträglich an diese Berichte zu kommen, weil die in irgendwelchen Kellern verschwinden, ob absichtlich oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber es ist sehr auffällig, dass diese Unterlagen einfach nicht zu greifen sind. Genau, so ein frisch geborenes Baby trifft jetzt auf so einen heterosexuellen Mind. Und was dann auch ganz oft passiert, ist bei den Eltern, dass sie sich natürlich auch vorstellen, oh Gott, wie kann mein Kind dann später Sex haben? Weil man müsste ja das Genital zum Beispiel gar nicht umoperieren. Das ist ja eine Schönheits-OP. Ich frage mich, warum das dann überhaupt bezahlt wird von den Krankenkassen. Und dann kommen Eltern so mit, oh Gott, mein Kind wird ja so gehänselt. Das wird gemobbt. Ich muss mein Kind schützen. Und ich will ihnen das gar nicht mal so zum Vorwurf machen. Aber sie haben, wie gesagt, die 100% der Verantwortung in jedem Moment. Und es muss ihnen klar sein, egal was die Ärzte machen und ihnen einreden, aber sie werden am Ende die Verantwortung tragen. Und das trägt auch dazu bei, dass es dann so einen Bruch gibt zwischen Kind und Eltern, weil die Eltern immer 100% verantwortlich sind. Und da können die sich nie rausreden. Und die können dann sagen, ja, aber die Ärzte haben gesagt und ich habe denen vertraut. Ich so, ja, aber du hast es unterschrieben. Du hast am Ende die Verantwortung. Ich verstehe voll, dass man Ärzten vertraut und warum das ein Thema ist. Aber faktisch gesehen, unterm Strich, am Ende seid ihr 100% verantwortlich. Und das ist auch ein Aspekt, den Eltern unterschätzen. Es gibt ganz viel Angst vor Mobbing in der Zukunft. Also, was ist im Kindergarten? Was ist in der Schule? Was ist, wenn die Person das erste Mal datet? Wird überhaupt jemals jemanden kriegen? Da ist ja natürlich die Vorstellung davon, wie man selber Sex hat und erlebt und Beziehungen erlebt, hat da natürlich einen ganz starken Einfluss drauf. Ja, wie man dann das, sich den Sex und auch die Beziehungsfähigkeiten des Kindes vorstellt. Sorry, Leute, aber es ist halt limitiert und bildet vielleicht gar nicht das ab, was das Kind dann entwickelt später für sich und rausfindet und hat nichts mit dem Kind zu tun. Also da wird projiziert in irgendeine ferne Zukunft. Vielleicht erleben die Eltern auch Druck von der Familie, dass die so ein behindertes Kind und deswegen ist man für viele Familienmitglieder dann nicht mehr wert, angesprochen zu werden. Freunde brechen den Kontakt ab. Habe ich alles schon gehört von Eltern. Sowas kann natürlich einen enormen Druck auch auslösen. Das heißt, man kriegt ganz viel Feedback von allen Seiten. Man ist aber selber 100% in Verantwortung. Dann gibt es so einen Arzt, der einem mit einer schönen, tiefen Stimme beruhigend sagt, hey, kein Problem, wir machen das weg. Und dann wird halt immer nur in die Ferne geguckt, was irgendwann mal ist mit den Kindern und wie schlimm das ist, wenn man gemobbt wird und keiner möchte das. Oh, Kinder können ja so grausam sein. Die sind immer so grausam wie die irgendwie die Erwachsenen drumherum, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und es wird vergessen, dass in dem Moment so ein Baby oder auch so ein junges Kind, das ist ja nur wahrnehmen. Der empfängt die ganze Zeit körperlich, erfährt alles über den Körper, lernt. Und unser Genital, ob wir das jetzt wollen oder nicht, man könnte es vielleicht selber merken, wie viel da auch Lebenskraft dran hängt. Und jetzt kann man sich mal kurz vorstellen, mit dem eigenen Genital, wenn man dann unterm Messer liegt und das einfach komplett kaputt gemacht wird. Man kann es nicht mehr wiedererkennen. Also es tut immer weh, wenn man hinfasst und auch als Kind natürlich, weil man da operiert wurde. Narben wachsen nicht mit. Das heißt, es spannt, wenn vielleicht Dinge übrig geblieben sind, die vielleicht wachsen bei Erregung und so. Und dass das auf so einer nonverbalen Ebene so eine Ablehnung bedeutet, die so ganz tief ist, wo es keine Sprache für gibt. Ja, das ist sozusagen, sitzt im Rückenmark. Das heißt, man hat die Lebenskraft des Kindes attackiert. Und ich glaube, das ist halt vielen nicht klar, was das für Schäden verursacht. Sie gehen auch nicht in therapeutische Behandlung, sie lassen das nicht begleiten. Für alle, die jetzt denken, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich in so einer Situation bin? Wie kann ich das denn vermeiden? Ja, es gibt Abhilfe, natürlich gibt es mittlerweile Selbsthilfegruppen für Eltern, aber auch für betroffene Intermenschen, für Kinder, Interkinder und wir treffen uns alle zusammen, zweimal im Jahr. Das sind immer total schöne Treffen mit ganz viel Austausch und auch richtig viel Support. Und man kann ganz viele Lebensrealitäten und Umgangsformen kennenlernen, wo man merkt, oh Moment mal, es gibt immer irgendwelche Eltern, die ein Kind haben, was eine ähnliche Diagnose hat oder vielleicht bei ähnlichen Ärzten war oder sowas gibt's. Also man kann sich unglaublich viel Rat holen. Und man muss auch nicht dieser Angstlogik der Ärzte folgen. Es geht darum, das zu durchbrechen. Es gibt kostenlose Peer-Beratungen von ausgebildeten Peer-Beratern, von sozusagen Betroffenen, Peer-to-Peer natürlich. Bin auch ein Peer-Berater. Ja, da kann man sich Hilfe holen und man bekommt Hilfe. Und wir gehen auch mit zum Arzt. Wir setzen uns daneben und stellen dann die kritischen Fragen, wenn die Eltern das selber nicht können oder eine betroffene Person das selber nicht kann.
Diese medizinische Gewalt hat auch eine wirtschaftliche Komponente. Welche Rolle spielen finanzielle Interessen deiner Einschätzung nach in diesem System?
Ich glaube, dass finanzielle Interessen ein ganz großer Faktor sind. Ich glaube nicht, dass das die einzige Motivation ist. Ich glaube, es gibt auch einen sehr hohen ideellen Motor, weil man sagt, es gibt nur Mann und Frau. Die katholische Kirche hat ja nach dem Bekanntgabe des Bundesverfassungsgerichtes, dass es ab sofort drei Optionen gibt, wegen Menschen wie mir, weil wir müssen ja irgendwo hin. Also der Vatikan hat sich geäußert und hat gesagt, Gott hat nur Mann und Frau erschaffen, alles andere muss operiert werden. Zusammengefasst, das waren glaube ich 20 Seiten, wo das nochmal richtig fies drin stand, aufgeschlüsselt. Und ich sage dazu immer, naja, hätte Gott Twitter haben wollen, hätte Gott halt Twitter geschaffen. Also Leute, die dazwischen sind, mein Gott, so schade, dass er das nicht gemacht hat. Ja, katholische Kirche wird das auch irgendwann checken, wahrscheinlich braucht es nochmal 2000 Jahre, mal schauen. Das ist eine ideologische Sache. Es gibt auch eine Sache und ich komme nicht umhin, das kommt noch zum ideologischen Part, dass man so eine gewisse Denke aus der Nazi-Zeit irgendwie sich irgendwie mit rüber geholfen hat. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist ja schon sehr interessant, warum es Normkörper gibt. Also dieses Konstrukt in der Medizin von Normkörpern ist ja klar, dann hat man da Mittelwerte, weil es gibt ja nicht einen Körper, der ist wie der andere. Ja? Auch bei Männern und auch bei Frauen nicht. Die Genitale haben eine unendliche Vielfalt, sind so vielfältig, wie es Menschen gibt. Und man versucht halt Mittelwerte zu bilden, um zum Beispiel die Blutwerte immer in diesen Mittelwerten zu vergleichen und zu sagen, das ist jetzt noch im Toleranzbereich oder nicht, um halt Krankheit auch feststellen zu können. Das macht Sinn aus der Perspektive, aber es macht auch total Sinn, aus einer patriarchalen Struktur heraus zu sagen, was ist ein Mann und was ist kein Mann und was kann sich fortpflanzen und was nicht. Und da geht es auch um Erbkrankheiten und. Und das hat schon eine gewisse faschistoide Perfektionierung und aber auch, also wie Leben bewertet wird. Und klar ist es eine Belastung, wenn es Erbkrankheiten gibt, das ist ja außer Frage. Aber wir leben in so einer reichen und auch bewussten und gut versorgten Gesellschaft. Ich finde schon, dass das drin sein muss, dass Menschen einfach leben können, so wie sie sind. Also zum Teil gibt es auch Ärzte halt, wie gesagt, die darauf bedacht sind, diese Kinder zu kastrieren. Also denen es total wichtig ist. Das ist denen ein ideologisches Anliegen. Die sprechen darüber auf Tagungen öffentlich, Zitat, dass man ja nicht will, dass so etwas sich fortpflanzt. Jetzt schließe ich mal diesen ideologischen Teil und dann gibt es natürlich diesen finanziellen Aspekt. Nicht nur, wenn man so eine Operation macht, die hochkomplex sind, hat es einen Reputationsgewinn für den Arzt. Der kann danach sagen, er hat einen Spezialfall operiert, der kann publizieren, Bücher schreiben, wie das in meinem Fall zum Beispiel auch geschehen ist. Das heißt, das hat für den ganz persönlich Reputations- als auch dann natürlich finanzielle Konsequenzen. Die Kliniken, das sind teure Operationen, die können diese Operationen abrechnen. Es gibt eine Studie, die diese abgerechneten Operationen sozusagen analysiert hat bei Krankenkassen und hat gesagt, okay, das macht halt 10% aller operierten Kinder unter 10 Jahren sind Interoperationen. Das ist ein Riesenhaufen Geld. Und wie gesagt, Intermenschen gibt es ja jetzt so viele nicht. Das sind keine 10%. Manche sagen 2%, manche sagen es sind 1,8%, manche sagen es sind 1% der Bevölkerung. Je nachdem, wie man den Interbegriff fasst. Also es gibt eine weite Definition als auch eine sehr enge Definition. Dann sind es natürlich ganz wenige. Ich glaube nur 800.000 oder so. Wenn man aber weiter fasst, was einfach auch total legitim ist, weil es gibt einfach ganz viele Menschen, die auch dazwischen sind. Und warum sollten die das nicht? Nur weil sie auf diese hart gecodeten Marker nicht zutreffen, sind die trotzdem in diesem Spektrum. Was sollen die machen? Die sind trotzdem keine Männer und keine Frauen. Und jetzt? Dann kommen wir dann in Deutschland auf 1,4 Millionen Menschen. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann merkt man plötzlich, aha, das ist ja total geil, wenn ich so und so viele Leute operieren kann mit sehr, sehr teuren Operationen. Das ist ja nicht nur eine OP, sondern ich habe ja zig OPs. Dann habe ich danach eine lebenslange Versorgung mit den Medikamenten, muss ich gewährleisten. Das ist viel Geld. Diese Medikamente, die wir da nehmen müssen, ist viel Geld. Viel Geld. Bei einer Operation, die sinnlos ist, die nicht für den Menschen ist, sondern irgendwie für die Gesellschaft und aus ideologischen Gründen und die dann solche Kosten hinterher sich zieht. Also ich, hä? Das verstehe ich nicht. Da kann mir keiner erzählen, dass das nicht auch einen finanziellen Grund hat.
Dein Verhältnis zu deinem Körper hat sich drastisch verändert, seit du weißt, dass du inter bist. Warum hast du es erst mit 21 erfahren und was hat dir dann geholfen, im eigenen Körper anzukommen?
Ja, warum habe ich das erst so spät erfahren? Lag daran, dass mein Umfeld die Anweisung hatte, von der Medizin nicht drüber zu reden. Das ist ganz typisch übrigens, das erzählen sehr viele Intermenschen. Es gibt auch keine Worte dafür, es gibt keine Sprache, es ist auch schambehaftet. Man hat auch gesagt, ja, jetzt haben wir diese riesen OPs da über uns ergehen lassen und das Kind kriegt jetzt Hormone und das muss ja jetzt mal reichen. Das wird schon. Blöd ist, wenn es dann sich rauszeigt, dass nichts okay ist. Dann muss man halt diese Strategie hinterfragen. Das passiert aber in den seltensten Fällen, weil es, also Leben passiert ja auch noch. Ne? Also Schule, Freunde. Übrigens zu dem Thema Mobbing, ich kriege das auch oft unter irgendwelche Interviews, irgendwelche Kommentare von besorgten Eltern, die sagen, oh ja, ich würde ja nicht verstehen, wie das ist, wenn man Eltern ist. Kinder können so böse sein. Natürlich wurdest du damit geschützt. Ich kann dann nur sagen, ja gut, ich bin operiert worden, also sehr viel operiert worden, aus medizinischer Sicht an den richtigen Stellen und wurde trotzdem gemobbt. Das hat mich gar nicht geschützt. Wie kann das sein, wenn das die Logik ist? Und wie kann es sein, dass ich jetzt mit einem kaputten Genital, mit künstlichen Hormonen, wo die Krebstriggerrate ein ganzes Buch umfasst, was beigelegt ist als Nebenwirkungszettel? Ich frage mich, für wen ist diese OP? Offensichtlich ja für die Eltern, weil die Eltern haben ganz viel Angst. Und die beruhigen sich, wenn das Kind operiert ist. Warum lassen sich nicht die Eltern operieren stattdessen? Und lassen dann mal das Kind in Ruhe. Warum muss immer das Kind irgendwie richtig sein, damit die Eltern sich besser fühlen und mal entspannen können? Die Eltern könnten auch, wie gesagt, in die Peerberatung gehen, sich eine Community suchen, Hilfe suchen, eine Therapie machen, darüber mit allen sprechen. Wie empfinden Sie das? Ja, wie ist es denn bei Ihnen? Und dann aber auch gerade aufstehen und sagen so, hä? Ja, wenn du das doof findest, also das ist jetzt nicht mein Problem. Ich liebe mein Kind, das ist ganz toll. Kann man alles machen. Das nochmal zu dem Thema Mobbing, weil das auch einfach ein ganz großes Thema war. Also ich war hochtraumatisiert und habe sehr gelitten. Und es gab keine Sprache für all das. Ich konnte irgendwann nicht mehr zur Schule gehen. Ich war hochsuizidal. Ich hatte einfach keine Lust mehr zu leben. Ich war auch schon dabei, schwer mich selbst zu verletzen, weil ich meinen Körper bestrafen wollte dafür, dass der so anders ist und diese Attention so bekommt auf diese Art und Weise. Wenn ich mich einfach nur einreihe zu den Leuten, die den Körper dauernd verletzen, dann bin ich auf der Seite der Guten. Dann kann ich mich sozusagen auch identifizieren, dann bin ich halt nicht das Opfer. Das ist eine ganz nette Position, das wird jeder traumatisierte Mensch kennen. Ich war dann total am Ende, musste Schule abbrechen und bin dann in eine Einrichtung gekommen für psychisch behinderte Kinder. So hieß das. Und dann wurde mir gesagt, dass ich wahrscheinlich Rest meines Lebens halt Steckdosen kleben werde. Und das fand ich irgendwie nicht so geil. Ja, ich wollte einfach raus. Letztendlich hatte ich dann viel Glück. In die Einrichtungen, in die ich kam, gab es gute Leute. Und die haben das aus irgendeinem Grund sofort gecheckt, was eigentlich das Problem ist. Und dann haben wir erstmal Traumatherapie gemacht. Und das hat halt ein bisschen gedauert. In der Zeit habe ich keine Schule gemacht. Und ich hatte das große Glück, vielleicht auch in mir eine Kraft zu finden und von den Therapeuten, von dem Psychiater einzufordern, mich wieder gut zu machen. Ich mache mit, ich brauche aber wieder einen funktionierenden Verstand. Da waren die natürlich, haben die in die Hände geklatscht und waren dankbar dafür, weil nichts ist besser, wenn jemand mit blutigen Knien zur Therapie hereinrutscht und dann sagt, bitte helft mir, ich tue alles. Das ist der beste Sweet Spot, um Therapie anzusetzen und dann habe ich geackert. Ich habe auch echt wenig verstanden, die hatten auch eine harte Zeit mit mir, aber ich habe hart geackert und kam der Tag, wo ich stabil genug war und genug Traumatherapie gemacht hatte und dann wurde mir das eröffnet und das war ein ziemlich magischer Tag. Ich habe in mir ja nie das Gefühl gehabt, ich könnte irgendwie was benennen, was das eigentlich ist, was das Problem ist. Und die haben das sehr geschickt gemacht in der Therapie, es nicht zu benennen. Die haben immer so drumherum gearbeitet und irgendwie so und es war klar, Ärzte, Operationen, Untersuchungen, da, das konnte man auch benennen, aber warum? Das Warum war nie klar und eines Tages kam ich in die Sitzung und dann hieß es so, weißt du eigentlich warum? Warum du in so einem komischen Zustand warst? Und ja, das Warum hieß einfach, ich bin intergeschlechtlich, intersex, Hermaphrodit, Zwitter. Ich habe das gehört und das ist natürlich in meinem Kopf geplatzt wie eine Bombe Und ich wusste, ich bin ein Monster und plötzlich hatte ich da einen Namen für. Und es war erstmal so totaler Terror, weil alles, was ich nie sein wollte, war genau das. Also mit Worten, man kommt in so eine Wirklichkeit, ja, die man begreifen kann. Das ist ja auch in dem Wort greifen schon. Du kannst ein Wort begreifen und dann dieses Wort Inter- oder Hermaphrodit, meine Diagnose ist Hermaphroditismus verus, also echter Hermaphrodit heißt das, also echter Zwitter. Und keine halbe Stunde später, ich bin da raus und ich war nur so, oh Gott, bringe ich mich jetzt um? Was mache ich jetzt mit dieser Information? Das war wirklich schlimm. Und dann habe ich plötzlich wie so das Gefühl gehabt, meine Wirbelsäule ist die ganze Zeit so dearranged, also sozusagen nicht auf einen, die Wirbel liegen nicht aufeinander und plötzlich klackt alles so in so eine stabile Linie. Das war für mich so ein Moment von Kraft, wo ich verstanden habe, boah, ich könnte mich da auch voll reinsinken lassen. Und dann bin ich das und ich bin das halt auch. Und das hat mir eine Kraft gegeben und einen Lebenswert und einen Lebenssinn. In dem Moment war mir klar, ich existiere als das, was ich bin. Und es ist überhaupt nicht komisch, es ist überhaupt nicht falsch, sondern es hat einen Namen und es existiert. Und in dem Moment ist es halt schon auf diese sehr durch die Therapie vorbereiteten Boden gefallen, dass da schon massiv Stabilität war. Und dann bin ich da auch aufgestiegen und dann war ich so, boah, und jetzt habe ich meine Lebenskraft wieder. Meine ganze mentale Ausrichtung hat sich einfach komplett geschiftet an diesem Tag. Und ich habe an dem Tag nicht laut mir geschworen oder innerlich mir geschworen, aber mir war klar in dem Moment, dass ich niemals, nie mehr meinen Körper für irgendwas verantwortlich machen werde, wenn was scheiße läuft in meinem Leben. Und ich werde ihn nicht verändern. Und ich werde mich nicht beugen vor irgendeiner Geschlechtszuschreibung. Und wenn das heißt, dass ich keinen Job finde und wenn das heißt, dass mich irgendwann die Faschisten holen und ich in irgendeinem Gas-Concentration-Camp da irgendwie umgebracht werde, dann ist das so. Genau. Und ich habe gesagt, bis hierhin war scheiße. Also da hätte ich eigentlich mein Leben beenden können. Also entweder lebe ich das jetzt so oder gar nicht. Und das hat mein Leben komplett verändert. Seit dem Punkt ist jeder Tag glücklicher als der nächste. Ja, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Also mich durchströmt so eine Sicherheit mit mir. Ich kann das schwer in Worte fassen. Ne? Es ist einfach ein Gefühl.
Danke fürs Teilen.
Sehr gern.
2017 wurdest du in der Debatte um den dritten Geschlechtseintrag sichtbar. Zum ersten Mal hast du in der Tagesschau über deine Erfahrung als Interperson gesprochen. Seit 2019 existiert der Eintrag divers. Was hat dieses Urteil für dich persönlich verändert und was eben nicht?
Wenn man irgendwie 20 Jahre nicht existiert, dann irgendwie checkt, dass man existiert, aber eigentlich auf nirgendwo in der Gesellschaft vorkommt. Also es gibt ja keinen Lieblingsschauspieler, der Inter ist. Oder es gibt keine Geschichte, wo der Superheld jetzt Inter war. Ich glaube, jetzt mittlerweile gibt es ein paar Filme, wo das mal thematisiert wird, aber damals ja nicht. Es gibt keine Doku über das Thema. In der Politik spielt es keine Rolle. In meinem Freundeskreis ist niemand Inter. Jetzt mittlerweile schon, aber damals halt nicht. Ja. Und ich glaube, man kann sich das vielleicht schon ein bisschen da reinfühlen. Ich sage, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, aber ich habe immer noch so eine Restohnmacht. Also früher war das so mal eine Woche lang, dieses Gefühl, vor einer endlos hohen Wand zu stehen. Und da irgendwie durchzumüssen und man kann nicht. Man kann nicht drunter graben, man kann nicht links und rechts gehen, man kann nicht drüber klettern, weil die zu hoch, zu weit, unendlich ist. Und man steht davor und kann sich einfach nur in den Staub werfen und weinen. Und das wird bei mir immer weniger und weniger, aber das war damals noch richtig präsent. Das hatte ich bestimmt einmal im Monat, ein paar Tage lang, wo ich sage, boah, da konnte ich mich nicht bewegen, nicht vor die Tür, ich konnte nichts. Und das hat damit zu tun, weil es nirgendwo vorkommt. Als ich den Interstammtisch kennengelernt habe oder diese Intercommunity, intergeschlechtliche Menschen e.V., diesen Selbsthilfeverein, da habe ich mich verbunden und das hat es deutlich gelindert. Aber dann ist man halt auch ein bisschen gemeinsam, heult halt den Mond an als Gemeinschaftsleistung und das tut auch gut, aber es nimmt einem das nie ganz weg. Und ich habe das akzeptiert, dass es nie ganz weggeht. Und jetzt kam dieses Bundesverfassungsgericht daher und verkündete, dass ab sofort ein positiver Geschlechtseintrag, ein dritter, da sein muss. Und das war gut. Das war so ein weiterer Schritt für mich in Richtung, es bewegt sich was in der Gesellschaft. Und das hat mir einfach unendlich gut getan. Weil rechtlich, ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen Gesetzestext gelesen hat, wo immer vorhin in der Präambel erklärt wird, wer eigentlich mit dem generischen Maskulinum gemeint ist. Nämlich Männer und Frauen steht da. Also wenn man wirklich richtig picky sein will, dann hätte kein Gesetz gegolten. Und es war zum Teil so, dass ich Sachen versucht habe einzuklagen und dann war so, ja, aber sie sind ja gar keine gerichtliche Person. Also ich könnte das gar nicht auf mich anwenden, weil ich bin ja kein Mann und keine Frau. Und dann Schönberger Amtsgericht bin ich mal total ausgeflippt und habe gesagt, aber Steuern zahlen darf ich. Dafür ist das Geschlecht egal. Aber wenn ich zu meinem Recht kommen muss, dann wird mir so ein riesen Hampel da gemacht. Also das war schon ein bisschen wild. Genau, und da war klar, okay, und jetzt sind wir auch gemeint. Und jetzt das Wort divers, sorry, aber das ist scheiße. Es hieß vorher andere, das fand ich noch doofer. Wegen mir hätte es Inter heißen können oder was anderes, aber ich finde die gewählte Choice irgendwie nicht so geil. Aber es hatte zur Folge, dass ich am selben Tag sofort meinem Chef Bescheid gegeben habe. Chef, ich kann heute nicht, ich muss heute ein bisschen weinen. Ich muss heute das einfach ein bisschen genießen, dass ich plötzlich eine Rechtsperson bin in diesem Staat und Rechte habe. Das muss ich heute mal ein bisschen auskosten. Prompt habe ich einen Anruf bekommen vom Verein und die haben mich gefragt, keiner hat Zeit und die wollen jetzt unbedingt da ein Statement haben in der Tagesschau, ob ich da nicht wollen würde. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mich eh freigenommen. Let's go. Das war aufregend. Und es war auch ein ziemlich spannender Tag, weil ich dann kapiert habe, dass ich ganz gut reden kann über das Thema. Ich kann Opfer sein, ohne das Opfer zu sein. Das ist mir persönlich wichtig, weil ich möchte zeigen, dass hier ganz viel Lebenskraft zu holen ist. Und das war so der Startschuss. Das hat übrigens auch ganz vielen Fernsehschaffenden gefallen. Und da, ich kann mich seither nicht retten vor Anfragen. Und das ist irgendwie auch nett. Und ich habe eine Zeit lang das auch wirklich alles bespielt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, jetzt reicht's. Ich muss auch mal Urlaub machen und ich muss auch mal andere Dinge machen. Und ich finde es viel besser, auf einer Bühne zu stehen und Metal-Musik zu machen und Leute anzuschreien. Das finde ich irgendwie ein bisschen netter, noch als irgendwie so ein trockenes Interview zu geben. Ab und zu mache ich noch mal was. Angebote, die mir gefallen, wie zum Beispiel dieser Podcast hier. Das ist nett und schön. Das mache ich dann so ein bisschen für mich.
Lucky me.
Genau.
Lin, Intermenschen werden nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in queeren Räumen unsichtbar gemacht. Wir benutzen Akronyme wie TIN oder FLINTER, doch das I bleibt oft nicht repräsentiert. Wie erlebst du diese Unsichtbarkeit konkret?
Ich glaube, das I existiert nur, damit TIN und FLINTER klingen. Da hat man sich überlegt, na, was gibt's denn da noch, dass das nicht so scheiße klingt? Weil TIN und FLINTER klingt halt doof. Und da hat man sich das I dazu gesucht. Das ist meine Erfahrung. Weil in diesen Räumen sind weder Inter-Leute, noch gibt es dort Leute, die wissen, was Inters ist. Oder sie wissen, haben so eine vage Vorstellung, was Inter ist und meinen, das auch inkludieren zu wollen und begegnen dann einer Inter-Person mit Ignoranz und Diskriminierung. Finde ich keinen guten, sicheren Community-Space für mich.
Ich weiß, dass du mal konkret eine sehr schlechte Erfahrung auf einem queeren Event gemacht hast. Magst du darüber berichten?
Es gibt ganz viele Erfahrungen, bis ich dann irgendwann nicht mehr, also einfach auch richtig bewusst TIN und FLINTER Spaces aus dem Weg gehe. Ne, meine Partnerin ist non-binär und wir wollten in Berlin auf irgendeine Party gehen. FLINTER Party waren am Eingang und ich wurde nicht reingelassen. Dann habe ich irgendwie gesagt, ja, aber warum? Also es ist ja ganz komisch. Ja, nee, ich bin halt offensichtlich nicht der Phänotyp, den man da haben will, also eher so maskuliner wirkend. Und ich habe dann gemeint, ja gut, aber ich bin ja Inter. Und die sagen, ja, ist egal, ich passe da nicht rein. Fertig. Und ich dachte so, was muss ich denn machen, um das zu beweisen? Und die meinten, haben irgendwie, glaube ich, auch gedacht, ich erzähle jetzt irgendwas. Und dann musste meine Partnerperson dazukommen und das halt richtig stellen und das bezeugen, dass ich Inter bin. Ja, das war so eine Erfahrung. Andere Erfahrung ist auch immer wieder, dass wir halt in Clubs spielen, in so queeren Clubs. Große, große, bunte, all-including queere Flaggen auf die ganze Wand gemalt. In jedem dritten Wort steht queer und dann genderfreie Toiletten. Das heißt, es gibt Sitz- und Stehklos. Ich kann nicht im Stehen pinkeln und ich bin aufs Sitzklo gegangen. Im vollen Vertrauen. Ich meine, ich bin da als Künstler, das muss man sich auch nochmal vorstellen. Wir nennen uns ja eine Interfronted Death Metal Band aus Gründen. Das heißt, wir sind da gebucht worden von dem Club. Ich meine, ich bin da Performer. Ich bin nicht nur irgendein Performer, sondern ich stehe vorne mit meinem Gesicht, mit meiner Person, mit meiner Geschichte, mit den Lyrics, mit den Texten, mit allem. Ja, ist Inter, 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 Inter. So. Dann gehe ich jetzt in das Sitzklo, will halt pinkeln, weil ich müsste halt. Und komm halt wieder raus aus der Toilette und dann steht da eine Frau, macht sich so und so, na, so jemanden wie dich wollen wir hier aber nicht sehen. Und ich so, was genau meinst du? Ja, das ist hier aber die Frauentoilette. Und ich habe gesagt, ja, aber da steht ja Sitzklos. Ja, da steht Sitzklos, aber das ist hier eigentlich die Frauentoilette, das wissen auch alle. Und ich habe gesagt, naja, aber ich kann halt im Stehen nicht pinkeln. Ich bin halt inter. Ich bin intergeschlechtlich. Und sie so, ja, das ist nicht wichtig. Das ist hier eine Frauentoilette. Und ich habe gesagt, so, ich sag's jetzt nochmal. Ich bin inter. Da draußen steht Sitzklos und ich möchte nur pinkeln. Außerdem bin ich hier ein Performer. Sie haben mich hier gebucht, weil wir auch inter sind. Deswegen spielen wir hier in einem queeren Club. So. Und die Person war auch queer. Und die hat mir gesagt, ach so, ja, das kann ich ja nicht wissen. Ich so, ja, da gibt's auch nichts zu wissen, wenn draußen Sitzklos steht. Und dann hat sie auch noch, wo sie gesagt hat, sie hat verstanden, hat sie mir dann noch mit auf den Weg gegeben. Ja, bei den Stehklos gibt's auch ein Sitzklo. Das nächste Mal.
Ja, es wäre cool, wenn wir alle checken würden, dass Geschlechtsidentität nichts mit dem Aussehen zu tun hat. Vielen Dank. Du sprichst bewusst offen über Genitalien und Sex, weil die Gewalt, die du erlebt hast, bis heute starke Auswirkungen auf deine Gesundheit und Sexualität hat. Möchtest du über diese Auswirkungen sprechen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber zu sprechen. Wir müssen uns alle irgendwie klar werden, dass das ja nicht nur irgendwie mal den Blinddarm rausoperieren ist. Manche Interkinder, die haben keine Vagina, die kriegen dann eine Neovagina angelegt im Kleinkindalter und denen werden dann von den Eltern, das nennt sich Bougieren, und denen werden dann Phantome eingeführt, um dieses Loch, was man da angelegt hat, damit es nicht zuwächst. Das heißt, da werden kleine Dildos, die man Phantome nennt, reingeschoben von den Eltern und damit müssen die Kinder zum Teil schlafen oder die müssen die halt tragen, so. Und die werden halt immer größere und so. Und ich meine, es gab mal vor Jahren so eine Debatte, wann ist es okay beim Waschen des Kindes, was ist schon ein sexueller Übergriff und was nicht. Also Leute, ein Dildo dem Kind, das ist ja keine echte Vagina, sondern einfach, also ein Chirurg hat da etwas hinkonstruiert, was dann aussehen soll und die Funktion übernehmen soll einer Vagina. Und zwar penetrierfähig zu sein für heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Und die Eltern sind dann in der Verantwortung, auch diese Dildos einzuführen, über Jahre. Und das ist auch eine Sache, die die Beziehung zu den Eltern massiv stören kann. Das ist einfach auch sexualisierte Gewalt. Wie anders soll man das als Kind empfinden? Wie liebevoll kann sowas passieren, dass man das nicht so empfindet? Das ist ein Riesenproblem. Jetzt wachsen Narben nicht mit, das heißt, die spannen. Und es reißt zum Teil auf, das entzündet sich, das tut weh. Also ich für meinen Teil habe viel zu gerne Sex, als dass ich das nicht dann in Kauf nehme. Aber das ist halt mein Leben so. Also manchmal ist es auch so, da bin ich vor Trauer und Frust darüber, dass das so ist. Ja, werde ich sehr ohnmächtig, ja. Aber wenn ich mit jemandem Sex habe, dann erkläre ich das immer vorher, dass ich sage, das kann halt passieren, das ist nicht deine Schuld. Ich versuche da sehr verantwortungsvoll mit umzugehen, überhaupt mit allem, was mit meinem Genital passiert. Aber der Schmerz gehört dazu, das ist halt meine Lebensrealität. Das ist sowieso so, dass ich immer hergehe und mein Genital erstmal erklären muss. Und das ist halt auch sensibel. Ich möchte beim Sex keine Erfahrung machen, wo es Unklarheiten gibt. Oder dass sich der Person irgendwie schlecht fühlt, weil mir da jetzt irgendwo was wehtut. Dieses ganze Handling, das versuche ich so viel Infos vorzugeben, damit es nicht zu blöden Situationen. Oder dass es auf jeden Fall keine Schuldgefühle an irgendeiner Stelle gibt, die dann irgendwie eine blöde Situation entstehen lassen. Und jetzt beim Daten, erstes Date, noch bevor wir irgendwie Essen bestellen, zu sagen, hör mal zu, ich bin inter. So und so sieht mein Genital aus. Meine ersten vier Sätze. Aber es öffnet natürlich sofort das Gespräch. Ne? Und dann kann die Person auch mit ihren Unsicherheiten teilnehmen und sagen, ja, ich mag auch nicht immer alles. Ich mag auch Penetration nicht zum Beispiel. Ne? Und das gibt eigentlich eine Chance, ne? Sich zu öffnen eigentlich für den Menschen. Dass es genau nicht nur um körperliche Äußerlichkeiten geht, sondern wirklich um eine Verbindung mit dem Menschen. Und ich glaube, das muss man halt einfach mal sacken lassen. Vielleicht muss man auch mal eine Interperson davon erzählen hören, um das zu verstehen. Und das ist auch okay. Ich bin ja dafür da, deswegen mache ich das ja auch. Deswegen machen wir das ja hier auch, um einfach neben dem Männer- und Frauenregal, und vielleicht ist da schon ein Transregal, ein Transfrauen, Transfeminin, Transmaskulinregal, vielleicht ist da auch schon ein Nonbinärregal, dass da bitte doch auch mal ein Interregal hinkommt, was auch diese körperliche Komponente mit reinnimmt und auch diese Biografien, die da dranhängen. Weil wir wissen auch schon, also ich persönlich für meinen Teil weiß relativ schon viel, vielleicht auch nicht alles, also ganz bestimmt nicht alles über Transbiografien, was da alles passieren kann und was das eigentlich für Nöte sind und Bedürfnisse, die da sind, ne, und wie schön es ist, wenn die erfüllt sind und. Und für non-binäre Personen ähnlich, ne, weil ich die in meinem Umfeld habe, ich kenne einfach, was sind die Schmerzpunkte und was müssen die da für einen Mist auch aushalten jeden Tag, weil die sind ja auch nicht repräsentiert und die müssen auch sich immer erklären in jeder Runde und dann mit dem Pronomen und jetzt geht's wieder los, schon die Hälfte der Firma rollt mit den Augen im Meeting. Das ist doch keine schöne Situation. Und einfach noch ein weiteres Regal dazustellen.
Du bist von Person und schaute in eine Death Metal Band. Was bedeutet Shouting und warum ist gerade Metal der Ort, an dem deine Geschichte Platz hat?
Ich habe in einem absoluten Albtraum gelebt als Kind und ich habe diese Emotionen nirgendwo wiedergefunden, aber im Metal. Und ich habe von irgendeinem Mitschüler, habe ich irgendeine CD von Slayer damals in die Hand gedrückt gekriegt und habe die gehört und dachte, oh mein Gott, sich in diesem Leid so ernst zu nehmen, das hat mich total berührt und hat mir Kraft gegeben. Immer wenn ich Metal gehört habe, habe ich tatsächlich keine suizidalen Gedanken gehabt. Ich finde, das spricht schon sehr für sich. Es hatte einfach einen Ventil, einen Ausdruck. Da war es plötzlich da. Also ich habe es so wie so einen Spiegel wahrgenommen oder gesehen, weil wir brauchen das. Wir definieren uns ja ständig, auch unsere Geschlechtsidentität. Und ich glaube, mit Emotionen ist es halt recht ähnlich. Wir als Menschen in unserer Wahrnehmung, wir brauchen immer irgend so ein Gegenüber, irgendwas. Es kann Gegenstand sein, es kann die Natur sein, es kann ein Moment sein, es kann Musik sein oder ein Bild oder auch eine Person oder ein Tier oder was auch immer. Und ich habe immer die Hölle gesucht und die gab es nirgendwo. Also sie war einfach nicht da. Und da habe ich sie im Metal gefunden. Und zwar nicht den Leitanteil der Hölle, sondern eigentlich den Kraftanteil der Hölle. Also so wie so eine kathartische Transformation des Leids in etwas anderes, in eine andere Energie. In Metal kann ich mich komplett verlieren. Ich kann alles loslassen und mich halten lassen. Und da ist mir klar geworden, dass Metal die Musik ist, die alles halten kann. Und ich wollte schon immer, ich war nur nicht fähig. Ich spiele Instrumente, seit ich 4 bin. Aber ich war so traumatisiert, dass ich nie dranbleiben konnte. Oder ich war nie gut genug. Ich hatte so einen zerfressenen Ehrgeiz. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss diesen Malus, den ich von Geburt an mitbekommen habe, ausgleichen. Und das hat mich natürlich komplett zerfressen. Weil lernen tut man nur durch Fehler. Und Fehler konnte ich mir nicht verzeihen. Und dann war es beim ersten Fehler schon vorbei. Und so bin ich halt nie gewachsen in der Richtung und irgendwann fing ich an, Gitarre wieder zu spielen und war so, oh, wie mir das gefehlt hat. Und dann habe ich Shouting gelernt und habe gedacht, oh, jetzt suche ich mir eine Band. Genau, dann habe ich mich bei einer Band beworben und das waren halt 4 Dudes, cis-hetero-Männer, weiß. Und da bin ich dann reingestolpert und die waren so, ja, cool. Die haben sich das auch geduldig angehört, 1,5 Stunden habe ich die da voll gelabert, was Inter bedeutet und mit meiner Geschichte. Und dann waren die irgendwann so, voll schön, dass du mit so offen bist, lass mal Musik machen. Und die waren so unbeeindruckt und ich dachte so, Moment mal, das haben die nicht verstanden. Und ich war so völlig unruhig in mir. Aber ich fand, im Nachhinein dachte ich so, die fanden mich einfach okay und cool und wollten halt mit mir Musik machen. Und die haben das voll beim ersten Mal schon total gekauft, dass ich im Prinzip so bin, wie ich bin. Und dass denen auch klar ist, wenn sie mit mir auf die Bühne gehen, dass dann natürlich auf sie auch, die dann mit im Boot sind. Sie sind dann mit in einer queeren Band. Also es tut mir jetzt leid, aber es ist halt so. Und dieser Prozess, das war ein bisschen witzig, dass die so völlig widerstandsfrei und total akzeptierend mich einfach von Anfang an haben wollten. Und ich so gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Immer überall muss ich kämpfen, damit ich verstanden und gesehen werde. Und ihr Deppen, ihr versteht mich einfach so. Das kann doch nicht sein. Ja, und dann haben wir uns da gesagt, wir machen jetzt eine Band. Und du hattest gefragt nach dem, was da alles reinkommt in die Musik. Ich schreie ja darum und ich mache auch die Lyrics und natürlich geht es ganz viel um Wahnsinn. Es geht ganz viel um Hölle und es geht ganz viel auch um diese Operationen und Interthemen. Für mich ist es wie so ein Gemälde und dann jetzt versuche ich irgendein Bild, ein Gefühl einzufangen und dem einen Raum zu geben. Und ich gucke halt immer, was löst die Musik, was die Jungs schreiben aus und male dann entsprechend das Bild. Aber ich singe viel über Operationsgefühle, über Angst, über Psychosen, über wenn sich Realität durch Angst verschiebt und jetzt auch leider aktuell im Anlass viel über Wut oder Leid auch und Krieg. Das ist überhaupt sowas, was mich auch sehr beschäftigt und das ist auch damit drin. Ich habe jetzt das gerade aktuelle Album, Death Obsessed heißt das. ist genau das, was es ist, nämlich eine Obsession mit dem Tod, weil meinen Eltern wurde gesagt, ich lebe nicht lang, wenn sie das nicht machen. Das wurde mir natürlich kommuniziert. Alles, was ich, wenn ich nicht getan habe, wie die Ärzte wollten, wurde mir gesagt, aha, du willst also nicht leben, du lebst ja eh nicht lang. Du lebst sowieso nur, wenn wir das nicht machen, bis dann und dann. Das wurde ganz viel gemacht. Und in mein ganzes Kindheit, mein ganzes Leben dreht sich um Tod und Akzeptanz von Tod. Angst und Wahnsinn, das sind so universelle Themen oder auch Todesangst und Trauma. Und mir geht es immer darum, das so ein bisschen einzufangen und da einen Raum entstehen zu lassen. Und Metal kann alles halten. Alle Gewalt, alle Not, alles Abscheuliche. Und dieser Raum, das ist mein Anspruch, den aufzumachen. Und ich spüre das auch in dem Moment. Ich gehe auf die Bühne und ich bin einfach ein Dämon, ein Rache-Gott, keine Ahnung, ein Wutgott, ein Angstgott. Also diese Energie ist so, ich sage Gott deswegen nicht, weil ich mich für so göttlich halte, sondern weil es sich so transformiert in etwas, in diese Energie, das ist auch, wenn man sich mit anderen Leuten verbindet, das ist plötzlich nicht nur ich. Das entsteht ja in einem Raum mit anderen und auch mit den Musikern, mit der ganzen Kapelle sozusagen. Wir halten das, wir machen diesen Raum auf und es bekommt, ich finde, schon auch eine spirituelle, göttliche Kraft. Und das ist so, so eine Magie.
Lin, wie ist es für dich, als Interperson in Berlin zu leben?
Also in Berlin gibt es einen Interstammtisch, den gibt es nicht überall. Das ist schon eine privilegierte Situation. Ich gehe da nicht oft hin, weil ich nicht viel Zeit habe. Aber dass der da ist, ist schön. Und wie gesagt, ich bin selten in Queer Spaces, wo ich ja auch eher eine blöde Erfahrung mache. Das ist auch ganz Berlin unabhängig, wie ich feststellen musste, traurigerweise. Sonst würde ich sagen, ich bin ja da, wo ich bin, wie ich bin. Und das ist für mich jetzt kein Unterschied. Und ich bin nicht gewillt, mein Sein zu verstecken.
Gibt es etwas in Deutschland, das du dir für Intermenschen wünschen würdest?
Eine richtige medizinische Versorgung, das wäre schön. Weil für Kinder gibt es so Kompetenzzentren, heißen die, wo man eine Station hat, die sich nur um Kinder, Interkinder kümmern, die auch sozusagen so ein Fachwissen und so ein Spezialgebiet darauf haben und die das dann versuchen auch irgendwie zu navigieren. Die machen das okay, aber für Erwachsene gibt es null. Es gibt ganz viele Erwachsene, die dann in diese Kinderkliniken gehen, um irgendeine Art von Unterstützung zu kriegen. Leute, die am Deich in Norddeutschland leben, die haben ganz andere Sorgen. Die müssen weit fahren, um so eine Versorgung zu kriegen, wenn überhaupt. Und das würde ich mir wünschen, mal abgesehen davon, dass ich mir natürlich wünsche, dass Inter einfach, wie wir hatten vorhin über diese Regale gesprochen, das Mann- und Frau-Regal, dann diese ganzen anderen Kategorien, queeren Kategorien, dass da bei Inter auch in allen Köpfen einfach ein fester Bestandteil ist, dass wenn man dann mal ein Inter-Kind bekommt, dass das nicht so eine Riesenüberraschung ist und nicht so viel Angst auslöst und dass man auch weiß, ah, mein Lieblingsheld in meiner Lieblingsserie, der ist Inter. Und der ist cool. Und wenn mein Kind Inter ist, dann yes, das kann doch nur gut werden.
Gibt es etwas anderes, das du gerne in diesem Podcast teilen möchtest?
I'm good.
Okay. Zum Schluss, hast du vielleicht Lust auf einen Quickie mit mir? Es geht nicht um Sex, sondern um eine Fragenreihe, die du kurz und knackig beantworten darfst.
Oh, das ist... Not my strong suit. Wir können es ausprobieren.
Okay, let's go. Die Qualität, die du bei einer Person am meisten schätzt?
Ehrlichkeit.
Deine größte Qualität?
Ehrlichkeit.
Was macht dich glücklich?
Meine Ehepartnerperson Haley.
Was hat dich letztens stolz gemacht?
Meine Band.
Ein Lied, das du gerade gerne hörst?
Ist ein unveröffentlichtes Lied meiner Band vom neuen Album tatsächlich. Das heißt Hellbound.
Eine Person, die du attraktiv findest?
Ich habe letztens eine Wrestling-Dokumentation gesehen und ich fand Rhea Ripley echt attraktiv. Ich finde diese Energie so geil, wenn die auf die Stage geht und so einfach so ein Biest ist. Großartig.
Einen Content, den du empfehlen würdest?
Mal abgesehen von Musik meiner Band, wenn man Metal mag. Natürlich, Human Abyss heißt übrigens die Band, also menschlicher Abgrund, finde ich tatsächlich sehr, sehr empfehlenswert. Das ist natürlich jetzt auch sowas total Nerdiges. Topographie des Terrors ist ein YouTube-Kanal von einer Ausstellung in Berlin, die heißt Topographie des Terrors. Und aktuelle Wissenschaftler machen Vorträge Und zwar geht es um die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in jedem Aspekt. Und die machen einen Wahnsinnsjob mit wirklich sehr modernen, aktuellen Erkenntnissen über alles Mögliche, was mit diesem Thema zu tun hat. Ganz großartig, wenn man gerade bügelt und nebenher einen Podcast braucht. Neben Queer Voices natürlich könnte man sich auch Topografie des Terrors anhören.
Dein Lieblingsgericht?
Süddeutsche Kartoffelknödel mit Pilzsoße. Meistens mache ich die vegan, weil meine Partnerperson vegan ist. Grünkohl mache ich auch sehr gern. Ja, sorry, das waren schon zwei. Oh Gott. Schnell weiter.
Ein großer Wunsch von dir.
Gesund zu bleiben.
Deine Stimmung jetzt gerade?
Konzentriert, entspannt und sehr warm, weil ich hier in der Sonne sitze.
Lin, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dazu beiträgst, die Stimme queerer Menschen lauter zu machen.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Für mich auch. Ciao.
Ciao.